Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im Game Talk. Schön hast du eingeschaltet. Freut mich sehr. An meiner Seite darf ich einmal mehr den Dodo begrüßen. Hallo.
Hey Joey.
Wir haben ja, das ist gar noch nicht lange her, zusammen einen Game Talk aufgezeichnet, in dem wir die Geschichte von Age of Empires aufgerollt haben.
Ja, da haben wir uns die ganze Reihe so vorgenommen und sind dann natürlich auch über das Spin-off Age of Mythology gekommen. Und da hattest du gestanden, dass du das noch gar nicht so richtig gespielt hast, aber das hast du ja jetzt nachgeholt und das eignet sich natürlich hervorragend als Grund, um da auch mal ausgiebig drüber zu quatschen.
Richtig, eigentlich war es ja da nur ein kleiner Exkurs. Und da hat sich meine Vermutung bestätigt, dass mir Age of Mythology wahrscheinlich gefallen könnte, weil RTS im Mittelalter, aber plus Fantasy, was ich als Battle for Middle-Earth-Fan ja sehr mag. Wie es der Zufall dann so wollte, kam just nach der Veröffentlichung unserer Age of Empires-Episode dann ein Steam-Sale, in dem nicht nur Age of Mythology, sondern eigentlich das komplette Microsoft RTS-Package um 80% vergünstigt war. Dann hatte ich dann halt auch keine Ausreden mehr. Dann habe ich es mir geholt, habe es jetzt ein paar Tage lang gespielt und jetzt sind wir hier. Übrigens, wer die AOE-Reihen-Episode noch anhören möchte, was ich sehr empfehlen würde, das war die 86. Die ist natürlich direkt schon verlinkt in der Beschreibung zu dieser Episode. Guck mal in deinem Podcatcher, ganz unten findest du den Link. Jetzt aber zu Age of Mythology selber. Ein paar Dinge haben wir natürlich schon in der AOE-Reihen-Episode verraten. Hier werden wir aber ein bisschen tiefer gehen, ist ja klar. Ich würde vorschlagen, wir beginnen auch hier mit dem Release.
Genau, rausgekommen ist das Spiel nämlich Ende 2002, am 11. November. Gepublished von den Microsoft Studios und entwickelt wie eben damals alle Spiele der Age of Empires Reihe von den Ensemble Studios. Zeitlich so zur groben Einsortierung in diesem ganzen Real-Time-Strategy-Kosmos müsste man da wahrscheinlich erwähnen, dass ein Jahr vorher Empire Earth kam. Auch hier haben wir kurz im AOE-Cast drüber gesprochen, dass es ja auch maßgeblich mitentwickelt ist von ehemaligen Teammitgliedern. Ebenfalls ein Jahr früher hat Command & Conquer wieder mal ein sehr beliebtes Spiel, auch heute noch sehr beliebtes Spiel rausgebracht, und zwar Command & Conquer Alarmstufe Rot 2.
Oh ja, das müsste ich auch mal wieder spielen. Aber noch bekannter ist wahrscheinlich eines, das 2 Jahre zuvor rauskam, und das war das große Age of Empires 2.
Ja, und die Fackel soll natürlich hier dann auch Age of Mythology weitertragen.
Ja, also Age of Mythology ist somit quasi ein Spin-off / inoffizieller Nachfolger von Age of Empires 2.
Genau, an Age of Empires 3 ist hier zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zu denken, ebenso wenig wie zum Beispiel auch dann an die wenige Jahre später folgenden Strategiespielgrößen Warcraft 3 oder auch Command & Conquer Generals. Aber da bewegen wir uns noch eine ganze Ecke vor. Das Gameplay zeichnet sich ja dadurch aus, dass du verschiedene Völker hast. Das ist jetzt nicht komplett neu erfunden, denn StarCraft gibt's natürlich schon eine ganze Weile, wenn wir hier vom Jahr 2002 ausgehen. Und auch da hast du ja grob unterschiedliche Völker. Wir haben zumindest hier eine Aufteilung in im Hauptspiel 3 Völker, und zwar die Griechen, die Ägypter und die Nordmänner. Die haben durchaus ihre Unterschiede, also nicht nur wie in einem Age of Empires, dass vielleicht der eine eine Technologie kann, die dem anderen fehlt, und der nächste kann einen berittenen Bogenschützen bauen. Dafür kann der andere dann wiederum irgendeine Belagerungsmaschine bauen, die dem ersten wiederum fehlt. Bei Age of Empires teilt sich das ja alles so ein bisschen auf, dass man sein Volk danach auswählt, welche Einheiten sie alle bauen können, welche Technologien sie haben und dann eben noch so ein kleines Passiv. Hier unterscheiden sich die Völker dann doch schon mehr.
Ja, wir werden später dann noch deutlicher eingehen auf die Unterschiede zwischen Age of Mythology und Age of Empires, vor allen Dingen Age of Empires 2. Hier zuerst mal ein bisschen allgemein noch. Du hast das schon angesprochen mit den Völkern. Wir haben in der Grundversion 3. Wir haben auch wieder Ressourcen. Ist ja klar, wie in fast jedem RTS wahrscheinlich. Wir haben hier Essen, Holz, Gold und Glauben. Und wenn man so will, noch ein Bevölkerungslimit. Ich glaube, zu den Ressourcen selber muss man gar nicht so viel sagen. Essen bekommt man halt vom Jagen, vom Fischen, von Feldern vor allen Dingen. Holz, ja, Bäume, Fellen, klar. Gold, das sind auch, wie man es schon aus Age of Empires 2 kennt, so Goldadern quasi, die man dann halt abbauen kann. Glaube, das ist ein bisschen spezieller. Und hier unterscheiden sich vor allen Dingen dann auch die Völker. Glaube wird gebraucht für gewisse Entwicklungen, aber auch für mythische Einheiten als ganz normale Ressource, wird aber von jedem Volk ein bisschen anders gewonnen.
Genau, und das ist eben dann auch ja die entscheidende Neuerung, wenn man sich das Genre Real-Time-Strategy so anguckt. Ich meine, selbst bei einem StarCraft, wo wir ja durchaus Unterschiede zwischen einem Terraner und einem Zerg und einem Protoss haben, ernten am Ende alle noch immer Mineralien und Gas. Hier haben wir jetzt aber mit diesem Glauben eine Ressource, die sich gänzlich unterschiedlich spielt in all den Völkern des Spiels.
Also die Ressource ist auch die gleiche, aber man gewinnt sie anders. Wir können ja das hier kurz aufschlüsseln. Die Nordischen oder die Nordmänner sammeln Glauben via Kämpfen, vor allen Dingen, wenn ihre Helden kämpfen. Ein neuer Einheitentyp, dazu dann später 2-3 Sätze mehr. Die Ägypter, die bauen verschiedene Typen von Statuen, die dann Glauben generieren. Die Griechen, die machen das ziemlich simpel, die bauen einen Tempel, den eigentlich jedes Volk baut. Aber da kann man dann so Dorfbewohner hinschicken, die beten dann dort. Das atlantische Volk, die Atlanten, nenne ich sie jetzt mal, die generieren die Ressource Glaube über das Bauen von verschiedenen Dorfzentren. Hier baut man die Dorfzentren nicht einfach irgendwo, wie in Age of Empires 2. Nein, die kann man nur an gewissen Spots bauen. Und sie generieren die Ressource dann automatisch über die Anzahl solcher gebauter Zentren. Und dann gibt es dann noch die Chinesen, die bauen gewisse Gärten. Da kann man einstellen, was diese für Ressourcen generieren sollen. Da lässt sich dann auch der Glaube wählen. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt denken, jetzt haben wir immer gesagt 3 Völker, jetzt redet der aber noch von Atlanten und Chinesen. Wie geht das?
Tja, das ist natürlich wieder das typische Real-Time-Strategy-Phänomen seiner Zeit. Da merkt man natürlich, dass keins dieser Spiele auf lange Sicht ohne ein Add-on auskommt. Und so bekam 2003 dann auch Age of Mythology endlich sein Add-on. Und das heißt The Titans. Der titelgebende Titan ist so eine Art Super-Einheit, die da neu hinzugefügt wurde. Und auch die besprechen wir nachher, wenn wir auf die Einheiten und das Balancing ein bisschen eingehen werden. Damit aber noch nicht genug. Wo kommen denn jetzt die Chinesen her? Wer hätte damit noch gerechnet, aber 14 Jahre nach Release des Spiels hat sich Microsoft gedacht, dass doch nicht nur Age of Empires 2 gerne mal noch ein Add-on kriegen könnte, sondern auch Age of Mythology nochmal mit einem Add-on bedacht, in dem ein komplettes neues spielbares Volk reinkommt und das sind eben diese Chinesen.
Kam dann am 28. Januar 2016 auf Steam, da wo man sich heute auch das Spiel kauft, dazu dann auch so gleich noch mehr, kostet, wenn man es einfach so dazu kauft, 10 Geldeinheiten, zumindest hier in der Schweiz, und nennt sich Tale of the Dragon. Und bringt, wie schon angetönt, primär die Chinesen als neues Volk. So, bevor wir jetzt aber zu fest in die Unterschiede zu AOE abdriften, zu denen kommen wir dann noch, wollen wir noch ein bisschen aufs Gameplay weiter eingehen von Age of Mythology. Mit diesen Völkern alleine ist es ja noch nicht getan. Die Völker können sich ja in sich auch nochmal unterscheiden.
Ja, und da kommt ein ganz witziger Aspekt hier auf die Speisekarte, den wir wahrscheinlich nicht erwähnen können, ohne noch einmal zu sagen, dass ja Empire Earth nur wenige Monate vorher released wurde. Und zwar auch wohl von Mitarbeitern des gleichen Teams, die vorher an Age of Empires und gegebenenfalls eben auch schon im Nachfolger gearbeitet haben. Und wir werden da in beiden Spielen so ein bisschen die gleiche Mechanik finden. Jetzt kann man natürlich schwer sagen, wer da von wem geklaut hat und Patente auf Ideen sei mal dahingestellt. Aber sowohl in Empire Earth als eben auch hier in Age of Mythology haben wir beim Upgrade eines Zeitalters, das ja immer sehr wichtig ist, also beim Voranschreiten in eine neue Zeit, die Möglichkeit, einen von 2 Göttern zu wählen. Du entscheidest dich für einen und entscheidest dich dabei auch aktiv gegen den anderen. Jeder von denen bringt ein paar Boni mit. Manche sogar Einheiten, die man nur bauen kann, wenn man sich für jenen Gott entscheidet. Aber auf jeden Fall bringen sie immer einen der mächtigen Zauber mit. Und die sind nun wirklich einzigartig für Age of Mythology.
Ja. Noch einen Schritt zuvor entsteht auch nochmal eine Unterscheidung. Und zwar bevor man das Spiel überhaupt startet. Wenn man nämlich sein Volk wählt, hat man zuerst die Wahl zwischen den erwähnten Griechen, Ägypter, Nordische, dann mit Add-on noch die Atlantischen und mit letztem Add-on noch die Chinesen. Die haben aber jeder wieder 3 Hauptgötter, die man wählt, bevor man das Spiel startet. Also da kann man schon eine gewisse Weichenstellung vornehmen.
Da habe ich jetzt gerade nicht mehr im Gedächtnis, wie stark das wirklich Einfluss nimmt. Geht das eher in die Richtung wie bei einem Age of Empires, wo es heißt, ja, dann baut halt irgendwie der Sarazene seine berittenen Einheiten 10% schneller und das war's? Oder gehen die auch richtig schon in die Richtung, dein erstes Wunder ist dieses, deine erste mythische Einheit ist diese und dein Held ist diese?
Ja, es ist schon mehr Boni und auch die Götter, die man danach beim Aufstieg auswählen kann, die werden da auch schon durch den erstgewählten, ich nenne es jetzt mal Hauptgott, beeinflusst.
Ah, okay.
Bei den guten Spielern hat diese Wahl schon so viel Einfluss, dass man diese Grundgötter schon in Tiers einteilt. Da gibt es also schon Gruppen von besten bis zu weniger guten Grundgöttern, die man da am Anfang so auswählen kann. So entsteht dann also, obwohl, jetzt verglichen wieder mit Age of Empires 2, ich greife vor, nicht so viele Völker zur Verfügung stehen, eine ziemliche Diversität. Also wir haben so am Ende eigentlich 5 Völker mal 3 Untergötter und dann während dem durch die Zeitalter schreiten nochmal verschiedene Entscheidungen, also der Baum an Diversifikationsmöglichkeiten, der geht dann doch schon ziemlich weit auseinander, obwohl man nicht wie in Age of Empires 25 Völker zur Auswahl hat.
Ja, das ist eben schon so ein bisschen seiner Zeit voraus. Also das ist ja der interessante Aspekt, den man daran auch heute noch sehen kann. Ich meine, wir haben hier so Mechaniken, die sich, wenn man es mal runter reduzieren möchte, auch heute noch in modernen MOBAs wiederfinden. Zum Beispiel so die Wahl, welches Ultimate nehme ich eigentlich bei Heroes of the Storm. Und damit ist es ja schon irgendwo vergleichbar, wenn du jetzt davon redest, du nimmst einen Zauber und lässt den anderen gezielt links liegen.
Ja.
Also da kann man dann schon so ein bisschen auf die Situation eingehen. Und nicht in jeder Runde wird Gott X der Bessere sein. Manchmal muss man eben auch Gott Y nehmen.
Das kann man dann gewissermaßen noch on the fly anpassen, zumindest bei den Göttern, die man beim Zeitalteraufstieg wählt. Denjenigen, den man am Anfang vorm Spiel gewählt hat, ja, der ist natürlich fix.
Genau.
Jetzt gibt's noch etwas, das mit diesen Göttern zu tun hat. Du hast es am Rande schon angesprochen und passt auch gut ins Mythologische. Ist auch ein Unterschied zu AOE. Das sind Zauber. Ich habe zu Beginn des Spiels schon eine Zauberfähigkeit und mit dem Aufstieg bekomme ich weitere dazu. Die sind wieder abhängig von den erwähnten gewählten Göttern. Und die kann ich oft nur einmal während einem Spiel, manche aber auch zum Beispiel 3-mal und dann dazwischen mit einem Cooldown auswählen. Das kann alles Mögliche sein, sowas wie hier spawnen einen lustigen Drachen hier, hier blast die Gegner weg, hier verwehre die Gegner, dass die alles angreifen in diesem Gebiet, hier belebe Dorfbewohner wieder, also ganz diverse Zauber kann alles Mögliche sein. Das ist natürlich auch eine wichtige Gameplay-Neuerung.
Genau, und das hat man ja in einem Strategiespiel sonst nun wirklich noch nicht in dieser Form gesehen. Also klar erinnern wir uns da auch wieder an die Atomwaffen von einem Command & Conquer, die ja so als Superwaffe da irgendwo einschlagen und die vielleicht vergleichbar sind mit so einem Meteoriteneinschlag, den man jetzt hier von dem ein oder anderen Gott lernt. Aber für diese Bomben in den anderen Spielen muss man dann das entsprechende Gebäude bauen und das entsprechende Gebäude dann auch eine gewisse Zeit verteidigen. Hier hingegen ist mir von vornherein klar, ich habe diese 4 Zauber, mein Gegner aber auch. Und dann geht's wirklich so ein bisschen darum, wie entlocke ich ihm einen Zauber, wie drücke ich ihn in eine Situation, damit er eine dieser wertvollen Ressourcen jetzt schon ausgibt? Oder wie nutze ich meine vielleicht möglichst effizient? Vielleicht benutze ich alle 4 auf einmal und gehe all in.
Ja, genau. Und jetzt haben wir schon so oft die Vergleiche zu Age of Empires angesprochen. Ich glaube, jetzt schlagen wir das Kapitel auch wirklich auf, denn da gibt's noch ein paar mehr. Und ich glaube, Age of Empires 2 zum Beispiel kennt jetzt einfach fast jeder. Wenn man gedanklich davon ausgeht, kann man sich das dann auch sehr gut vorstellen. Einen großen Unterschied, der nichts mit Gameplay zu tun hat, aber der sofort auffällt, haben wir nämlich noch nicht erwähnt. Age of Empires 2 war noch in 2D, so eine isometrische Optik. Hier haben wir jetzt aber 3D-Grafik. Aus heutiger Sicht würde man sagen, Age of Empires 2 war vielleicht spätes 2D, Age of Mythology frühes 3D, ist entsprechend schlechter gealtert. Heute finde ich Age of Empires 2 ein bisschen hübscher, aber auch Age of Mythology in 3D kann man sich heute also noch ansehen. So schlimm ist es nicht.
Ja, ich bin ja, was Retro-Spiele angeht, sowieso mit allen Wassern gewaschen, also mich hat das jetzt nicht groß gestört. Aber ich kann total nachvollziehen, wenn jemand sagt, dass das heute total aus der Zeit gelaufen ist. Also das ist schon, wie du schon sagst, das ist schon schlecht gealtert.
Ja, es gibt auch einen Tag-Nacht-Wechsel, habe ich rausgefunden. Der hat allerdings meines Wissens, nicht wie dann später zum Beispiel in einem Warcraft 3, keinen Einfluss aufs Gameplay. Soweit ich weiß, ist das rein eine optische Geschichte.
Das wäre mir zumindest auch nicht aufgefallen, nee, stimmt.
Dann Age of Mythology. Wie es der Name sagt, gibt's hier mythische Einheiten. Das bedeutet, es gibt halt nicht nur deinen Bogenschützen und deinen Schwertkämpfer. Ja, den gibt's natürlich auch. Es gibt aber auch deinen komischen chinesischen Feuerhund oder deinen Zentauren oder sowas. Das ist ein eigener Einheitentyp. Also wie Kavallerie oder Infanterie gibt es jetzt halt auch mythische. Entsprechend gibt es dann logischerweise auch Counter-Einheiten, die gut sind gegen mythische Einheiten. Zum Beispiel die Helden, was wieder ein eigener Einheitentyp bzw. ein Einheitenuntertyp, kann man fast sagen, ist. Helden sind typischerweise gut gegen mythische Einheiten.
Genau, so kommt eben einfach nochmal ein kleiner Mix mehr in dieses typische Schere-Stein-Papier-System, was wir eben in allen Real-Time-Strategy-Games so oder anders finden. Und so dreht sich das Rad dann halt einfach noch ein bisschen weiter und du musst noch aufpassen, dass du mit den Helden möglichst dann irgendwie die Hydra des Gegners runterfokust, während du dann weiter trotzdem versuchst, mit deinen Reitern irgendwie auf die Bogenschützen zu gehen, nicht in die Speerleute reinzurennen. Also es wird ein bisschen was in den Mix hinzugeworfen einfach, ja. Macht das Ganze noch ein bisschen dynamischer, würde ich es nennen. Durch diese mythischen Einheiten gelingt dem Spiel da eben eine ganz besondere Gratwanderung. Also wir haben es hier ja mit den Mythen zu tun, die wir aus der echten Geschichte kennen. Also Hydra haben wir schon angesprochen, es gibt Medusa, es gibt die griechischen Götter, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, aber die wir kennen könnten. Und so haben wir halt immer einen Bezug zur Realität und gehen hier nicht den Weg, den zum Beispiel in Warcraft geht und sagt, wir sind jetzt voll Fantasy und wir haben hier Paladine und Magier bei den Menschen.
Ja, also zur Realität in Anführungs- und Schlussstrichen, also zu den ägyptischen Göttern und so, da kann man sich schon streiten, wie real die sind.
Ja, klar, aber ich meine, wir gehen halt kein komplettes Fantasy-Setting ein. Wir gehen hier eher auf einen Setting, als würde man Age of Empires halt nehmen und mit dieser realen Mythologie aufwerten.
So Pseudo-Fantasy.
Ich glaube, das hat seinerzeit auch dafür gesorgt, dass das so ein kleines Alleinstellungsmerkmal hatte, das Spiel.
Ja.
Denn ansonsten war eigentlich üblich, eher komplett realistisch zu gehen oder so realistisch, wie ein Age of Empires seinerzeit halt war oder ein Command & Conquer. Oder man geht eben den kompletten Fantasy-Weg.
So ein Setting ist eigentlich bis heute noch relativ selten oder unverbraucht. Oder was man eher dann auch sieht heute, ist, dass sich Spiele einzelne dieser Settings raussuchen.
Genau.
Also wir haben ja hier mit Griechen, Ägypter, Nordländern, Atlantischen und Chinesen eigentlich 5 verschiedene Settings all in one. Heute sucht sich ein Spiel dann vielleicht eher eines dieser Settings aus und lässt sein Spiel oder seine Protagonisten dann in dem Spiel spielen und baut das ganze Spiel um eines dieser Settings. Hier haben wir halt eben alles in einem Topf.
Und das funktioniert soweit auch ganz gut. Also obwohl man dann vielleicht irgendwie mit so einem griechischen Höllenhund plötzlich gegen die Wagenreiter eines Ägypters kämpft, was ja nicht ganz so zusammenpassen mag vielleicht, wirkt das im Spiel dann trotzdem irgendwie nicht fremd. Also ich finde, man fühlt sich nicht schlecht dabei oder denkt irgendwie, ja, das passt ja jetzt nun gar nicht. Und was spiele ich hier eigentlich gerade für einen Quatsch? Also sie kriegen schon hin, das irgendwie zu verpacken, dass das alles mehr oder minder sinnvoll anmutet. Und das liegt natürlich dann auch irgendwie an der Kampagne, auf die wir ganz spät noch ein paar Worte verlieren können.
Ja.
Aber zurück zum Thema. Wir haben die mythischen Einheiten, die hier sehr, sehr zielstrebig das Setting bestimmen. Und zusätzlich dann eben auch noch die Helden.
Mhm.
Die kontern die mythischen Einheiten.
Unter anderem. Es gibt, glaube ich, auch andere Einheiten, die mythische kontern können oder mythische, die gut sind gegen mythische. Also da gibt's alles Mögliche. Aber ja, Helden sind typischerweise gut gegen mythische Einheiten, ja.
Einen dieser Helden kriegt man relativ leicht auch am Anfang des Spiels, also es wäre geradezu dumm, den nicht schnell zu bauen. Denn neben diesem besagten Konter hat auch fast jeder Held nochmal eine Fähigkeit. Also kann man sich ein bisschen vorstellen wie Warcraft 3 Lite, sodass jeder Held vielleicht eine statt 3 oder 4 Fähigkeiten hat. Und sie können eben diese Reliquien aufsammeln,
ja,
die sich nochmal stark von Age of Empires unterscheiden, denn da haben sie ja nur ein bisschen Gold generiert und dafür gesorgt, dass man das Spiel gewinnen kann, wenn man denn irgendwie alle oder möglichst viele davon in seinen Besitz kriegt. Hier hingegen geben sie richtige Boni. Das kann so weit gehen, dass man mehr Ressourcen generiert oder eben mehr Schaden mit einem gewissen Einheitstyp macht oder sogar ganz einzigartige Dinge kriegt, wie extra Verteidigung gegen einen bestimmten Schadenstyp.
Wobei, jetzt so im Unterschied zu Warcraft 3, Starcraft auch schon in Teilen, Schlacht um Mittelerde auch, sind hier die Helden, so wie ich das erlebt habe, viel weniger speziell. Also man kann wie viel mehr Helden bauen. Oder gerade bei den Nordischen gibt es auch Einheitentypen, die einfach Helden sind. Und von denen baust du dann halt auch 10. Und die sind halt einfach auch Helden. Also die sind nicht alle so super speziell.
Also es ist nicht, als hätte man jemanden bei Warcraft vor die Wahl gestellt, welchen aus meinen 4 Helden nehme ich denn jetzt als ersten. Also man wird als erstes halt immer diesen, ich glaube, man hat irgendwie diesen Jason, der das goldene Vlies in der Mythologie zurückgeholt hat, als relativ frühen Held bei den Griechen, um nur mal ein Beispiel jetzt zu nennen. Und da hat man halt auch nicht die Wahl, ob man den nimmt oder 3 andere. Da nimmt man halt den oder man lässt es bleiben und baut ein Gebäude für die Kosten.
Ja, so viel noch schnell zu den Helden. Einen weiteren wichtigen Unterschied haben wir schon erwähnt, das ist die Ressource Glauben. Dafür gibt es allerdings keinen Stein. Wer Age of Empires kennt, der wird die Ressource Stein kennen, für Gebäude, Mauern und so weiter. Gibt es hier nicht. Hier wird halt einfach, keine Ahnung, Holz oder so genommen, wird irgendwie kompensiert.
Schadet dem Spiel auch in keiner Minute. Du hast ja weiter dann dank des Glaubens einen zusätzlichen Rohstoff und noch einen mehr reinzuwerfen, wäre dann auch wirklich zu viel geworden.
Ja, gerade noch mit Bevölkerungslimit. Das auch ein bisschen anders funktioniert. Hier baut man nicht nur Häuser. Hier kann man sich das Bevölkerungslimit mit Häusern nur begrenzt hochpushen. Wenn man es noch weiter pushen will, muss man mehr Dorfzentren bauen. Ich habe es vorhin kurz angeschnitten. In Age of Empires ist das Bauen von Dorfzentren kein Problem. Hier kann man die nicht einfach so bauen. Hier muss man die auf bestimmten Spots bauen.
Das ist für die Expansion, die ja für so ein Strategiespiel typisch ist, aber auch ganz ratsam, also da ja dieser Mix reinkommt, dass du die Dorfzentren diesmal wirklich brauchst. Bei Age of Empires hat man ja eher dann einfach mal ein Holzfällerlager ans Holz gestellt und eine Goldgrube an die Goldvorkommen. Mhm. Also hier baust du dann eben wirklich diese Stadtzentren. Kannst dann natürlich auch die Ressourcen in deiner unmittelbaren Nähe ein bisschen besser verteidigen und hast den Vorteil, dass du noch Gold generieren kannst mit Handelsrouten. Die funktionieren nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, auch nur zwischen Dorfzentren, oder?
Genau, Handelsrouten gibt es dann auch wieder über Marktplätze initiiert. Das kennt man wieder aus Age of Empires 2. Dann, was man im ersten Moment gar nicht so wahrnimmt, aber natürlich auch ein großer Unterschied ist zu Age of Empires 2. Über die mythischen Kreaturen kommen jetzt auch erstmals fliegende Einheiten, was natürlich wieder eine gewisse Dimension dem Spiel hinzufügt, dass man dann halt eben sicherstellen muss, hey, ich brauche ein paar Einheiten mit Bögen oder Speeren, weil hier halt auch fliegendes Zeug auf mich zukommen könnte.
Ja, gerade einer von den frühen Helden ist so ein Pegasus-Reiter, der kann ganz schön für Rambazamba sorgen, wenn man da nicht irgendwie 2, 3 Bogenschützen oder einen Turm irgendwie stehen hat.
Dann der große Unterschied der Götterwahl. Ich glaube, dazu haben wir schon genug gesagt. Ich wähle Volk, dann Hauptgott und dann beim Zeitalteraufstieg nochmal einen von 2 Göttern für Boni und Einheiten und so weiter. Und Zauber natürlich, das auch wieder ein Unterschied, den wir zuvor schon rausgehoben haben. Dann, wir haben es eigentlich auch schon angerissen, aber einfach um es nochmal zu unterstreichen. Es gibt hier deutlich weniger Völker als bei Age of Empires 2. Gerade noch mit den Add-ons und den jüngsten Add-ons gibt es da ja irgendwie, ich weiß nicht, 20 Völker, 30?
Ja, locker 20 hätte ich jetzt auch gesagt.
Die spielen sich alle gleich, die haben nur ein paar unterschiedliche Boni und vielleicht noch die 2 Einheiten, die das andere Volk nicht bauen kann und die Technologien können sie erforschen und die dafür nicht. So, das sind die Unterschiede in Age of Empires 2 zwischen den Völkern. Und ja, die Skins der Gebäude sind teilweise noch anders aus, ja toll. Hier viel weniger Völker, dafür spielen sich diese wirklich anders und das ist ein großer, aus meiner Sicht auch willkommener Unterschied zu Age of Empires. So wie es Age of Mythology macht, mag ich es lieber. Ich habe lieber weniger Völker, dafür sind die wirklich anders.
Ja, und gerade die ursprünglichen 3 Völker weisen da zumindest schon so ein bisschen die Richtung in einen Spielstil jeweils. Also mit den nordischen Völkern haben wir ein sehr, sehr agrolastiges Volk.
Ja.
Da geht es schnell darum, seine Kriegereinheiten aufzubauen, vielleicht sogar ein paar Helden mit in den Mix zu werfen, dafür zu sorgen, dass man genug Mythologie kriegt. Die Einheiten können dann ruhig sterben. Der erste Rush geht dann gerne mal daneben bei so Nordvölkern. Da wird dann einfach mal versucht, irgendwie die Ressourcen durcheinander zu bringen beim Gegner. selber gewinnt man ja am Ende unterm Strich dann auch, weil wenn die Helden sterben und nach Valhalla kommen, dann kriegen die natürlich Glauben da ihre in ihrem Wikingerdorf.
Ah, ja.
Und der nächste Angriff geht dann eben schon mit mythologischen Kreaturen in die richtige Richtung. Also mit den Nordmännern kann man ganz schön viel Druck machen. Und die wiederum beißen sich dann an den Griechen so ein bisschen die Zähne aus, die aus meiner Sicht ein sehr, sehr defensives Volk sind. Also die kriegen schnell irgendwelche Verteidigungsanlagen, die deutlich besser sind als bei den anderen Völkern.
Mhm.
Und haben eben auch dadurch, dass sie so wahnsinnig viele Arbeiter haben, die sie zum Beispiel dann in den Tempel schicken oder eben auch nicht, die Möglichkeit, so einen Rush viel einfacher wegzustecken. Dann baue ich eben mal eine kurze Zeit keinen Glauben ab, dann ziehe ich halt meine Leute aus dem Tempel raus, aber wenigstens geht mir die Nahrung nicht aus in diesem Moment.
Ja.
Und die Ägypter bewegen sich irgendwie sehr balanciert dazwischen und dieser Mix hat mir gut gefallen.
Die Diversität als Ganzes dann, wenn man neu ist, muss man zuerst halt mit jedem Volk rausfinden, wie das jetzt funktioniert.
Das ja.
So, wie gewinne ich jetzt hier den Glauben? Komisch, hier, so, okay. Aber das hat man halt einmal am Anfang und danach weiß man das.
Ja, und was dann eben noch Erwähnung finden sollte, sind diese Titanen, die wir eben schon angesprochen haben, die ja dem Addon ihren Namen geben mit den Titans. Das ist wirklich eine super Einheit. Die hat man so in einem Command & Conquer oder in einem ähnlichen Spiel auch noch nicht gesehen. Also das ist wirklich krass, wenn du hinkriegst, die zu beschwören. Die kostet super viel Geld und super viel Zeit, um die irgendwie für dein Volk dann aufs Spielfeld zu rufen. Aber die ist sehr, sehr schwer zu kontern. Also damit kannst du mal locker über die halbe Map rennen und wirklich Armeen kaputt schlagen oder eben gezielt zum Dorfzentrum des Feindes rennen. Also die sind richtig, richtig schwer zu stoppen. Wenn du den Gegner damit auf dem falschen Fuß erwischt und er seine Einheit vielleicht einfach noch nicht fertig hat und es dann noch schaffst, das Gebäude da irgendwie kaputt zu machen, wo der den Titanen gerade beschwören will, dann sieht es schon sehr, sehr bitter aus. Also da müssen dann die Zauber fliegen.
Ja. Wir kennen aus Age of Empires auch schon ein Schere-Stein-Papier-Prinzip, auch aus anderen RTS-Spielen. Also die mit den Speeren sind gut gegen Kavallerie und Kavallerie gut gegen Bogenschützen und so. Ich weiß auch nicht. Das kennen wir hier auch. Mit den Mythischen und den Helden hat das noch eine kleine weitere Dimension dann erhalten. Ich habe es extra nochmal kontrolliert. Ich habe Age of Empires nochmal gestartet. Und das gab es da auch. Also da gab es auch, hey, diese Einheit hat einen Bonus gegen sowas.
Auch als Tooltip?
Auch im Tooltip, ja.
Ah, okay.
Hier, finde ich aber, wurde das zumindest bei einigen Völkern noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Die Atlanten haben zum Beispiel ein Gebäude, das nur Counter-Einheiten baut. Und bei den Einheiten steht dann nicht Bonus gegen sowas, sondern da steht dann schon explizit Only good against Archers oder irgend so. Also die kannst du eigentlich knicken, außer gegen genau den Einheitentyp sind die dann super stark. Da wurde dann Schere, Stein, Papier, so ein bisschen auch Armee, Strukturierung, Organisation, Strategie noch eine Stufe weitergetrieben aus meiner Sicht.
Das wäre wahrscheinlich nicht so mein Volk. Also da ist man halt sehr, sehr schnell in die Enge getrieben mit so einer Strategie, finde ich. Also wenn ich Einheiten habe, die ich nur benutzen kann, um gegen den Gegner vorzugehen, wenn er die Einheitenkomposition hat, auf die ich mich jetzt gerade einstelle. Also ich bin nicht so gut im Scouten in Real-Time-Strategy-Games, generell nicht. Das fällt mir halt bei StarCraft auch immer auf die Füße. Und so ist es eben auch bei Age of Mythology für mich. Manchmal sehe ich mehrere Minuten gar nicht, was der Gegner macht oder wo er sich gerade bewegt. Und wenn ich dann hier eine Armee habe, die eine Counter-Army gegen Konstellation XY ist, aber der hat schon längst umgerüstet und hat ganz andere Einheiten und die steht dann da. Also da ist ja dann wirklich alles verloren. Da kannst du ja auch mit Micro oder mit gezielten Rückzügen oder irgendwelchen Precision Strikes wenig machen.
Jetzt hat dieses Spiel, wie man sich das von Real-Time-Strategy-Spielen eigentlich gewohnt ist, natürlich auch eine Kampagne oder mehrere Kampagnen mit einer Story. Ich habe die mal angefangen, hat mich zu Beginn zumindest jetzt nicht so mega gepackt, aber ich sehe hier, Dodo, du kannst dich noch recht gut daran erinnern und kannst uns jetzt hier ein paar Worte zur Story sagen.
Ja, vor allem, weil die Kampagne, also in diesem Story-Modus, einem so ziemlich alles Stück für Stück beibringt, worüber wir jetzt hier schon gesprochen haben. Sie beginnt mit einem atlantischen General, dieser Arkantos ist das, und dem werden wir auch das ganze Spiel über treu bleiben. Wir bewegen uns dabei durch, ich glaube, pro Volk 10 Missionen und das Ganze sieht halt so aus, dass wir relativ schnell so ein bisschen wie in der Odyssee unserem Erzfeind folgen und auf so eine Reise geschickt werden und dabei sammeln wir eben Gefährten. Diese Gefährten sind dann, wie es der Zufall so will, zwischendurch dann auch mal gerne Ägypter oder Nordmänner, sodass wir eben alle Völker des Spiels kennenlernen, so ein paar Zauber von jeder Rasse schon kennenlernen Und eben auch darauf angewiesen sind, zu lernen, wie spielt sich eigentlich welches Volk gegen was, weil diese Konstellationen, kämpfen wir hier gerade mit den Wikingern gegen Griechen oder kämpfen wir hier gerade mit den Ägyptern gegen Wikinger? Also das wird alles mal so ein bisschen durchgewechselt, weil sich auch unser Feind immer mehr Verbündete auf seiner Seite dann sucht.
Okay.
Und das Ganze wird dann in der Story natürlich, ja, relativ albern erklärt. Also wenn das Szenario gewechselt werden soll, dann wird in der Story eben gesagt, ja, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Unterwelt irgendwie nicht aufgebrochen wird von unserem bösen Gegenspieler. Und als wir uns dann aus der Unterwelt wieder nach oben graben wollen, dann sind wir auf einmal nicht mehr in Griechenland, sondern in Ägypten oder so. Also das, da ist jetzt nicht unbedingt Wert auf die größte Ernsthaftigkeit gelegt in der Story. Aber ich finde, sie macht einen sehr, sehr guten Job, eine spannende Geschichte zu erzählen. Gerade durch diesen Fokus auf Helden, den wir vorher ja nicht so sehr hatten. Und aber auch eben wirklich, wie gesagt, einen guten Job darin macht, einem alles beizubringen. Also dir zeigt, okay, bei den Griechen, mit denen du anfängst zu spielen, hab besonders viele Arbeiter, schick die mal in den Tempel, wenn du Glauben brauchst, sorg sonst dafür, dass du halt genug Ressourcen farmst. Spiel vielleicht eher ein bisschen defensiv, überrumpel den Gegner am Ende. Und genauso in der gleichen Mission kannst du aber auch lernen, dass der Ägypter dich unter Druck setzen wird, wenn er sein viertes Monument baut, weil er da dann im langen Spiel vielleicht doch mehr Punkte macht in Mythologie als du und dann bessere Einheiten bauen kann. Und das, finde ich, bleibt ganz hervorragend hängen. Also ich habe Multiplayer erst angefangen, nachdem ich den Story-Mode durch hatte, wie ich es fast immer bei Real-Time-Strategy mache. Und da weiß man dann wirklich so gut wie alles schon.
Was mir sofort aufgefallen ist, und das mag ich sehr, auch wieder im Vergleich zu Age of Empires 2, ist, hier haben wir eine 3D-Engine. Wir haben also auch, wie man es zum Beispiel aus Warcraft 3 dann auch kennt, 3D-Cutscenes, die auch vertont sind. Also wir sehen dann einen Ausschnitt der Map mit unseren Hauptfiguren und wie die dann miteinander sprechen und so. Und das macht halt schon viel mehr her als irgendwelche Textzeilen oben links bei Age of Empires 2.
Ja, das definitiv. Aber das Ranzoomen, also da war man auch stolzer auf sein Produkt, als man hätte sein müssen. Also das, nachher ist doch eher Pixelbrei übrig in diesen Cutscenes. Aber die Vertonung ist echt gut.
Ja, klar, geht schon. Also heute darf man natürlich auch nicht mit zu vielen Erwartungen daran gehen.
Ja, also man darf halt kein Warcraft 3 erwarten, was die Cutscenes angeht. Aber es macht schon, wie du eben sagst, es ist so das Bindeglied dazwischen. Es ist besser als Age of Empires, schlechter als Warcraft. Es lässt sich auch heute noch spielen, finde ich.
Und gerade da man hier auch Heldeneinheiten hat, die man in AoE 2 zumindest gameplaymäßig ein bisschen erfinden musste, kann man die hier auch einfacher einweben in eine Story. Weil es hier halt wirklich einen Einheitentyp Held gibt. In AoE war das einfach so. Hier, der Krieger, der 1:1 aussieht wie ein normaler Schwerkämpfer, hat jetzt aber einen eigenen Namen und das ist jetzt ein Held und der hat ein bisschen bessere Statuswerte. Das Problem hat man hier ein bisschen weniger, weil man schon vom Gameplay Heldentypen spendiert bekommt, die man dann heranziehen kann.
Genau, und teilweise, wenn man dann irgendwie gerade irgendwie wieder unterwegs ist und jetzt in den hohen Norden zieht, aus welchen Gründen dann auch immer, um da irgendeine Ausgrabung zu starten, da sucht man dann von der Storyline, glaube ich, irgendwie den Mjölnir, hier diesen Thors Hammer oder so. Also da wird dann halt auch wieder mit mythologischen Begriffen um sich geworfen, ob das am Ende alles so sinnvoll ist. Kann ja jeder selber wissen, aber wenn man dann eben wieder diese Wechsel hat, diese Szeneriewechsel, dann vermisst man durchaus vielleicht auch den ein oder anderen Helden. Also wenn man sich gerade eingespielt hat und froh war, dass man seine 3-4 Ägypter an der Seite hatte, dann hat man jetzt eben stattdessen den nordischen Helden.
Jo.
Ich glaube, nur diesen Akanthos, wie hieß er nochmal? Akanthos, den behält man durch das ganze Spiel, soweit ich mich erinnere.
Ah, okay. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ich habe da nur so eine Handvoll Missionen gespielt und dann noch ein paar normale Spiele.
Ja, normale Spiele ist dann schon das Stichwort, was uns weiterbringt zum nächsten Teil. Natürlich hat das Spiel auch wieder einen Multiplayer und über den haben wir ja jetzt ausgiebig gesprochen, was ihn so balanciert macht, obwohl es eben ganz verschiedene Rassen diesmal gibt. Andererseits hat mich damals ein bisschen gewundert, dass es sehr ruhig um den E-Sport war. Also das Spiel wirkte zumindest auf mich immer balanciert, hatte auch ein cooles Setting, hatte auch definitiv seinen Platz. Also es war ja zwischen StarCraft 1 und WarCraft 3 und auch Command & Conquer Generals auf jeden Fall Platz für Age of Mythology. Aber trotzdem hat es nie so gewirkt, als war das Ding jetzt irgendwie groß, ja, nicht E-Sport tauglich. Das war es aus meiner Sicht, wie gesagt, definitiv. Aber es war nie sonderlich angesagt. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach zu früh war. Andererseits, StarCraft ging schon durch die Decke, was das angeht.
Also ich habe ja das Gefühl, Age of Mythology war allgemein relativ unter dem Radar aktiv. Ich meine, gerade ich habe damals gerne und auch heute noch RTS-Spiele gespielt. Ich habe Age of Empires 2 sehr gemocht. Ich habe quasi schon auf den 3er gewartet und Fantasy-Elemente störten mich dann auch nicht und so weiter und so weiter. Ich wäre ja voll Zielgruppe gewesen, aber irgendwie ist das Spiel auch an mir vorbei. Also jetzt auch rein aus Casual-Sicht hat das vielleicht nicht so riesige Wellen geschlagen.
Ja, das kann schon sein. Und dass man dann vielleicht seine Zielgruppe, die Hardcore Age of Empires-Fans, damit vergrault hat, dass dann da plötzlich irgendwelche dreiköpfigen Hunde rumgeturnt sind, dass denen das wiederum nicht so gefallen hat zu dem Zeitpunkt. Weiß ich nicht. Kann schon sein. Also ja, man müsste jetzt mal schauen, wie das irgendwie bei Metacritic steht.
Also rein verkaufszahlenmäßig, das sagt ja auch immer was aus über die Beliebtheit,
ja,
lag Age of Mythology mit 870.000 Kopien bis August 2006 in den Top 10 ganz knapp, also mit Platz 10, der Best-Selling Computer Games zwischen 2000 und 2006 in den USA.
Okay, das heißt, die Spielerschaft hat es auf jeden Fall erreicht.
Ja, eigentlich nicht so schlecht.
Na gut, das werden wir wohl nachträglich jetzt nicht mehr herausfinden, wenn von euch damals vielleicht von den lieben Hörern hier jemand im E-Sport unterwegs war und irgendwie noch auf die Reihe kriegt, warum Age of Mythology irgendwie immer so unter dem Radar lief, oder vielleicht ist es ja auch nur eine subjektive Wahrnehmung von uns beiden jetzt hier, dann klärt uns gerne auf.
Ja, das wäre ja höchste Zeit, um mal die Shownotes zu nennen. Die sind wenig überraschend gametalk.fm/ageofmythology, auch zu finden bei dir direkt schon in der Beschreibung im Podcatcher. Da, wenn du was beitragen kannst, darfst du natürlich gerne auch einen Kommentar schreiben unterhalb dieser Episode oder sonst gerne einfach allgemein gametalk.fm/kontakt für Mail, Twitter, Facebook und so weiter.
Bleibt eine klassische Gametalk-Diskussion für den Schluss. Wie kann man es heute noch am besten spielen?
Das ist in diesem Fall ziemlich einfach. Ich habe es ja schon knapp angerissen, ganz am Anfang. Man holt sich heute die Steam-Version und das ist nicht die ganz normale, die ist sogar ein bisschen aufgebohrt, nennt sich wohl zu Recht nicht irgendwie Remaster oder HD Remake oder sowas, nennt sich Extended Edition. Die kam am 8. Mai 2014, kostet normalerweise 29 Geldeinheiten, ich weiß nicht, in Schweizer Franken zumindest, in Euro vielleicht ein bisschen weniger, guck mal nach, aber ist ständig im Sale. Wer dem Game Talk zum Beispiel auf Twitter folgt, der hat das ja erfahren. Ich habe es ja auch 80% vergünstigt dann bekommen. Also da kann man dann echt nicht mehr viel sagen. Ja, was ist die Extended Edition? Das ist mal das Grundspiel mit den drei Völkern plus das damalige Add-on The Titans, also wieder plus ein Volk, also vier Völker gesamthaft. Plus als Steam-Spiel mit Steamworks-Integration, also Mod-Support. Dann hat es aber auch Twitch-Support, das war im Mai 2014 also doch schon so eine große Sache. Was auch immer das genau sein soll, kann ich jetzt leider aber nicht sagen, weil ich kein Twitch-Streamer bin, ich habe es nicht ausprobiert. Wichtiger dann HD-Widescreen, das ist wahrscheinlich nur ein toller Marketingbegriff für Anpassung an 16:9 oder einfach allgemein Widescreen-Monitore, ist ja immer so ein bisschen ein Problem. Dann haben sie das Wasser noch aufgebohrt und das Licht ein bisschen aufgebohrt. Das war's schon. Aber läuft gut, sieht annehmbar aus. Heute nicht nur die einzige, sondern auch eine ganz gute Wahl eigentlich.
Ja, und eben auch wirklich die Version, auf der du dann das Add-on noch spielen kannst, das Tale of the Dragon, was ja dann im Januar 2016 kam. Das finde ich halt immer krass, wenn so viel später noch ein Add-on kommt.
Da ganz klar nochmal die, ich nenne es jetzt mal Warnung, obwohl das Spiel heute Extended Edition heißt, ist Tale of the Dragon da nicht dabei. Das muss man sich dann nochmal gesondert kaufen für rund 10 Geldeinheiten. Bringt, wie schon gesagt, die Chinesen als neues Volk, wieder mit eigenen Göttern, eigenen Zaubern und so weiter. Ist aber auch sehr oft im Sale, war letzthin in dem, den ich vertwittert habe, auch schon dabei. Kann man auch mal warten, bis da mal wieder was kommt und sich dann da das ganze Paket kaufen. Aber nochmal die Warnung, Tale of the Dragon ist nicht standardmäßig dabei in der Extended Edition. Hinten raus ein kurzes Fazit. Dodo, wem können wir das Spiel heute vor allen Dingen noch empfehlen?
Darüber habe ich halt auch gerade nachgedacht. Also wer jetzt ein Interesse an Real-Time Strategy hat, der hat natürlich heute wahrscheinlich einen ganz anderen Horizont, als man es damals hatte. Wir haben das ja zeitlich anfangs abgesteckt, was es damals schon gab, was es damals vor allem nicht gab. Und wenn du heute an jemanden denkst, der sich mit StarCraft die Zeit vertreibt, also mit der StarCraft 2 Trilogie, Der wird schon Abstriche machen müssen. Das kann man nicht anders sagen. Wir sind hier auf Pro und Contra schon eingegangen. Gerade die Grafik ist halt auch nicht viel hübscher jetzt im HD-Widescreen-Mode, wie du schon sagst. Das klingt eher nach einem Marketing-Ersatz. Wer jetzt aber Interesse gewonnen hat, alleine dadurch, dass sich die Völker unterschiedlich spielen und dass jeder den Glauben ein bisschen anders generiert und generell ein Interesse an mythologischen Kreaturen hat oder sich für griechische Mythologie interessiert, der ist ihr auf jeden Fall nicht falsch beraten. Und wie du schon sagst, das Ding ist andauernd im Sale, meistens in irgendeinem Bundle, wo du noch 10 andere Spiele dazu kriegst. Ob es seine 30 Euro wert ist, das möchte ich jetzt mal eher verneinen, denke ich, aus heutiger Sicht. Aber wenn du es irgendwie, weiß ich nicht, du sagst jetzt 80% reduziert, ich würde sagen, selbst für 50% reduziert, nimmst für 15 Euro mit, spiel mal rein, wenn du ein Interesse am Genre hast, also selbst die Kampagne spielt sich gut und hat nochmal locker 15 Spielstunden.
Ja. Gerade heute, wo leider, muss ich sagen, das RTS, das Echtzeit-Strategie-Genre, so richtig klassisch, nicht mit Runden oder so, sondern halt eben Echtzeit mit Aufbauen und so, nicht mehr so groß ist wie damals, ist halt die Auswahl heute auch nicht mehr so riesig. Deshalb muss man sich manchmal vielleicht schon ein bisschen nach hinten orientieren, ich sag's jetzt mal so.
Ja, da stimme ich zu.
Und ich würde es dann wirklich dem empfehlen, der grundsätzlich Age of Empires mag, die Mechanik mag, aber da vielleicht sagt, ja, den Zweier habe ich jetzt so oft gespielt und der Dreier, der war ein bisschen zu anders und eins Remake auch nicht und bis der Vierer kommt und so. Ja, für Age of Empire Fans, die noch so einen Twist mögen, einen Fantasy-Twist, ich nenne es jetzt mal so, denen kann ich das wirklich empfehlen, nebst Schlacht um Mittelerde, dem besten RTS aller Zeiten, das ja leider heute schwer zu erwerben ist und Lizenzhölle und nie mehr wiederkommen wird und so. Da bleibt halt das. Man kann sie halt einfach leicht holen. Wie gesagt, spätestens im Sale ist es bezahlbar. Online-Modus läuft gut und so weiter. Ich kann da wirklich gerade für einen Sale-Preis nichts gegen sagen. Also es ist wirklich ein gutes Spiel, ein unverbrauchtes Setting oder mehrere unverbrauchte Settings. Macht Spaß.
Für wen es auf der anderen Seite halt, schätze ich mal, eher weniger was ist, ist, wer jetzt bei den Heldeneinheiten wirklich an einen Warcraft denkt, auch wenn wir das ja schon klargestellt haben. Also du wirst halt nicht in die Richtung MOBA gehen. Es ist jetzt nicht so, als würdest du mit deinem Dota-Helden durch die Kampagne laufen oder so. Also wer das erwartet, wird eher enttäuscht sein.
Wer State-of-the-Art-Grafik erwartet, wenig überraschend, wird hier trotz leicht aufgebohrter Extended Edition halt dann eben auch falsch beraten sein. Alle anderen, greift zu. Game Talk Approval.
Ja, von mir auch.
Dann hier hinten raus noch ein letztes Mal die Shownotes gametalk.fm/Age of Mythology oder direkt schon bei dir in deiner Podcast-App in der Beschreibung. Da findest du zum Beispiel auch den Link zum größeren Age of Empires Cast, wo wir dann auch die anderen Spiele der, ich nenne es mal, Reihe ansprechen. Wer dann mehr dazu hören will, ist da gut aufgehoben. Ansonsten bleibt mir natürlich nur noch, mich bei dir da draußen fürs Zuhören zu bedanken. Wäre sehr schön, wenn du beim nächsten Mal dann auch wieder reinhörst. Natürlich bedanke ich mich auch bei dir, Dodo, einmal mehr fürs hier mitplaudern.
Ich habe so das Gefühl, ich verkomme so zum Real-Time-Strategy-Ansprechpartner bei dir.
Kann das ja sein? Aber verkommen, das ist so negativ konnotiert. Ich finde das eigentlich was Gutes und ich glaube, da gibt es schon noch ein, zwei Titel auf der Liste, die wir irgendwann mal noch vercasten sollten.
Ja, da sind schon auch noch so ein paar, auf die ich mich freuen würde, ja. Und ja, beim Schrottwichteln war ich ja auch wieder dabei.
Stimmt.
Also nevermind.
Dann nochmal dir da draußen vielen Dank und wie immer wünsche ich viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Age of Mythology. Tschüss.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.